habe ich auch oft erlebt, so, hey, können wir langsam machen? Und ich bin halt irgendwie empfindlich und dann nach wenigen Sekunden wird aber gebumst mit wütenden Schreien.
Das ist immer so, ne, wenn man so Tantra-Leute fragt, wie masturbierst du, dann weiß man, jetzt kommt so eine 2-Stunden-Antwort.
Ungelogen, manchmal 2-, 3-, 4-Stunden-Sessions mit meinen Spielsachen. Oder wie wir ihn nennen zu Hause, Fiktor. Das ist eine Sexmaschine.
Mit Luisa und Lenia.
Ja, ich wollte eigentlich jetzt fragen, Lenia, ob diese Person, die du eingeladen hast, im Lungi vor deiner Tür stand.
Im Lungi?
Nee, Marius, jetzt habe ich schon verraten. Marius, nicht. Genau, du kannst den Joke jetzt nicht verstehen, weil das ist so ein
Insider.
Es ist so ein Insider. Luisa zieht mich immer damit auf, dass ich halt irgendwie auch Lungis ganz hot finde. Weil ich auch manchmal gerne so in tantrischen Räumen unterwegs bin. Und ich glaube, Luisa hat da so eine Art Allergie. Und sobald ich das Wort tantrisch in den Mund nehme, ist Luisa so, Lungis!
Verdammt bequem, ja.
Genau, aber bevor wir jetzt euch verraten, wer dieser Lungi nicht Lungi-Träger ist, der offensichtlich kein Lungi anhat, aber dafür so ein Shirt, was so vorne geschnürt ist, wie ich sehen kann, es auch schon
auch
so in die Lungi-Richtung
cool
geht.
Mein Papa hatte
auf
immer
jeden
so
Fall.
Eine Shirts an, ich fand die immer richtig toll.
Das ist schon sehr lungiristisch, da werde ich vorher sagen Hallo. Und zwar Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid, mit Lenia und mir Luisa und Marius. Und wer ist Marius? Lenia, erzähl mal, wo hast du den denn hergefunden?
Ich glaube, ich habe einfach Tantric Escort irgendwas gegoogelt oder so.
Du hast extra Tantric?
Ja, um dich zu ärgern. Nur um dich zu ärgern, Lisa. Weißt du doch. Nee, ich finde, generell sind wir ja so ein bisschen unterrepräsentiert mit männlichen Sexarbeitenden.
Ich wollte gerade sagen, mit tantrischem.
Also und tantrisch sind wir aus Luisas Sicht nicht unterrepräsentiert, aus meiner Sicht natürlich schon. Nee, genau, also ja. Also Marius, du bist Tantric Escort und bietest quasi tantrischen, ja, weiß ich gar nicht, kannst du uns gleich erklären, tantrischen Sex oder auch so tantrische Rituale oder sowas an für Menschen, die das wollen. Habe ich das so richtig?
Und ich freue mich natürlich auch, dass du da bist. Ja. Ich wollte jetzt nicht, dass du jetzt denkst, du sollst wieder gehen oder so. Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich wollte nur einen Spaß machen.
Ja.
Das ist,
den Lungi habe ich ja auch fast an. Ich habe ja so eine...
Zeig mal, was hast du an?
So eine lockere Haremshose an.
Das kann
ich jetzt
mal
versuchen, hinter den Kopf.
Machen wir mal kurz die Beine hinter den
Steh
Kopf.
Steh mal auf.
Oh, wow, okay. Also, oh mein Gott,
Gott,
du bist aber
dehnbar.
Okay, wow. Pat,
du bist der dehnbarste Mann, den ich je gesehen habe.
Ja, das,
ohne Scherz.
Das gehört ein bisschen
der
zum Job.
Er hat gerade sein
Bein
gestreckt.
Das musst du auf Instagram veröffentlichen.
Warte mal,
das glaubt uns sonst
ich kann
niemand.
Das, aber Männer, die ich kenne, können das
boah,
nicht.
Du kannst es auch krass, warte mal.
Ja, ich kann es.
Aber ich habe auch gerade so einen Muskelkater. Boah, ich kann es ja gar nicht. Naja, okay.
Okay, wer ist die am wenigsten dehnbare Person im Raum? Lenia. Dabei bist du doch die Yoga-Lehrerin hier. Das ist aber auch hier wichtig, dass man bei Yoga weiß, dass es gar nicht um die Weite geht, die man sich runterdehnen kann. Aber das ist jetzt ziemlich weit off-topic. Aber also ich freue mich natürlich, Marius, dass du und deine Plunderhose gekommen sind.
Ja.
Das ist so gemein. Ich klinge so heute so gemein, aber ich
du
bin eigentlich gar nicht gemein.
Du versuchst die ganze Zeit nett zu sein, aber es kommen nur so gemeine Sachen irgendwie raus.
Ich weiß nicht.
Ne? Ich glaube, ich halt am besten
hast du auch nicht gut geschlafen vielleicht.
Ja, irgendwie auch
alle nicht. So.
Ja, ach, vielleicht Wahnsinn. Lässt du einfach mal kurz Marius reden.
Ich halte jetzt echt die Klappe. Marius, genau. Ich freue mich total, dass du da bist.
Was,
so.
Genau. Und was ist das, was du anbietest eigentlich?
Ja, ich freue mich auch. ich habe schon am Anfang gesagt, ich bin ein bisschen empfindlich, genau wegen wahrscheinlich der Arbeit oder dem, was ich mache. War irgendwie gestern sehr emotional und habe nicht so viel geschlafen, aber das war alles wieder für mich gut. Das war also nichts Unangenehmes oder etwas, was ich nicht wollte, sondern es war gut, dass es rausgekommen ist, sage ich mal. Und dadurch wird natürlich auch was bei mir angetriggert und dann war ich selber eine Weile beschäftigt. Also das Tantric Escort ist für mich, glaube ich, ein bisschen was anderes als für andere Menschen. Also ihr habt ja fast von Ritualen gesagt. Ich habe auch mal ein anderes Interview von euch gehört, wo es auch ein bisschen mehr darum ging. Das ist bei mir jetzt ein bisschen weniger der Fall. Bei mir heißt es eigentlich eher so, dass alles ist willkommen, das Emotionale ist willkommen, die Nähe und die Intimität ist gewollt und gewünscht. Und vor allem, was sich bei mir so rausgebildet hat, das Emotionale bei den Begegnungen, bei den Massagen, bei dem Sex ist einfach total wichtig. Und ich finde, das wird bei den meisten sehr viel unterdrückt. Und das ist bei mir dann einfach willkommen. Also ich bin jetzt nicht hauptsächlich, ich biete jetzt tantrischen Sex an, sondern oft geht es bei mir um Heilarbeit, Tantra-Massagen und dann, wenn das weiter gewollt ist, dann kann das auch zu tantrischem Sex oder einfach tieferen Begegnungen übergehen. Mhm. Also wenn sich jetzt jemand meldet, würde ich meistens nicht sofort sagen, ja cool, lass uns für tantrischen Sex treffen, ich kenne dich nicht, aber kein Problem. Sondern es ist immer erstmal ein Kennenlernen, weil das braucht natürlich beidseitiges Vertrauen, auch von mir.
Mhm. Und für was triffst du dich? Also wenn man die Person jetzt noch nicht kennt, dann triffst du dich dann für ein erstes, was machst du dann, wenn du jetzt keinen tantrischen Sex hast? Hast du einen normalen Sex mit der Person oder gibt es sowas?
Nee, also bei mir ist es ja eigentlich, bei mir gibt es nur den aufmerksamen tantrischen Sex, wenn er denn passiert. Und das kann natürlich einfach sein, dass ich einen Videocall habe, so als Kennenlern-Call und ich dann merke, oh cool, die Leute, die sind echt interessiert, die sind offen und die sind sehr aufmerksam. Dann kann es natürlich bei der ersten Begegnung passieren. Da brauche ich halt einfach ein gutes Gefühl. Meistens ist aber die erste Session, wie gesagt, eine Heilsession oder eine Körperarbeit oder eine Tantra-Massage, damit ich auch eine Chance habe, den Menschen kennenzulernen oder die oder ich brauche also sozusagen ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich jetzt öffne für die Person sexuell oder meinen Körper öffne oder für Penetration öffne oder andersrum, dass ich mich da auch sicher fühle und dass die Person ein bisschen auf meiner Wellenlänge ist oder auf meiner Wellenlänge kommen möchte.
Ich finde das gerade ganz cool, was du beschrieben hast, so was für dich Tantra bedeutet und würde da, glaube ich, auch gerne noch so tiefer einsteigen, weil also ich kenne auch Tantra eigentlich eher, dass das sowas bedeutet wie alles ist willkommen, so ähnlich wie du es gerade auch gesagt hast. Und zum Beispiel mache ich auch eine körperpsychotherapeutische tantrische Jahresgruppe und da wurde auch gesagt, dass ganz oft irgendwie Leute kommen und denken, wir machen da jetzt irgendwie so Tantra-Rituale. Und was die aber mit Tantra meinen, ist halt gar nicht irgendwie irgendeine bestimmte Vorgehensweise oder irgendwie Sexualität oder sowas, sondern einfach so dieses, wir gucken uns halt jeden Teil an. Also es gab halt ein Wochenende zum Thema Aggression und Wut, ein Thema zum Wochenende Scham und sowas so. Und genau, das finde ich irgendwie ganz cool, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn Leute so tantrisch sind, dass sie dann die ganze Zeit so ganz, vielleicht auch das, was Luisa dich da manchmal so ein bisschen auch so aufregt, so total so auf irgendeiner Wolke schweben und so, wir sind die ganze Zeit ganz glücklich und haben uns alle lieb. Und das bedeutet halt für mich gar nicht Tantra, weil ich glaube halt, dass auch diese aggressiven Teile und so halt so mega wichtig auch sind für uns und die dann manchmal so weggesteckt werden. Also heißt es, dass so wie du tantrischen Sex siehst, dass es auch schon bedeuten könnte, man hat dann auch mal irgendwie, man spielt dann auch mal mit Aggression und so? Oder was bedeutet dann für dich tantrischer Sex, so wie man, also wie kann man sich das vorstellen, quasi, wenn man das bei dir beobachten würde von außen oder so?
Also genau wie du es gesagt hast, entspricht es auch meiner Realität. Also wenn, ich habe das schon so oft erlebt, dass erstmal geweint wird, das passiert einfach, bevor die Geilheit übernehmen kann oder ähnliches, dann wird einfach etwas getriggert, weil ich die Präsenz habe oder weil beide die Präsenz haben, dass das einfach mal rauskommen darf. Und das war einfach lange vielleicht unterdrückt und das kommt dann raus und dann muss erstmal geweint werden und dann kommt vielleicht eine Wut hinterher und dann wird gelacht. Und dann ist überhaupt erstmal der Kanal wieder frei, sage ich mal, um wieder im Moment zu sein. Also das kann einfach durch diese aufmerksame Präsenz kann das überhaupt erstmal fließen, was wahrscheinlich sehr lange geschlummert hat oder weggedrückt wurde. Und ja, dadurch kann es natürlich sein, dass dann, habe ich auch oft erlebt, so hey, können wir langsam machen und ich bin heute irgendwie empfindlich und dann nach wenigen Sekunden wird aber gebumst mit wütenden Schreien. Und dann ist das aber auch raus, dann ist das auch rausgebumst im wahrsten Sinne des Wortes. Und das passt für viele dann nicht, so wie du es gerade gesagt hast, aber tantrisch ist doch alles toll und Wolken und das ist einfach nicht meine Interpretation davon. Das ist aber auch allgemein im spirituellen Raum so, dass ich da oft so Dauersmiler sehe, wo ich denke, ihr seid ja gar nicht echt, ihr seid ja gar nicht authentisch. Also das Authentische ist vielleicht ein gutes Äquivalent für mich.
Mhm.
für Tantra.
Was unterscheidet dich dann so von so, sagen wir mal, so reguläreren Escorts in dem Sinne oder Sexarbeitenden? Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, also ich habe ja auch schon mal einen männlichen Escort gebucht und fand es, also ich habe auch schon, ich glaube, warte mal, ich hatte noch ein zweites Mal jemanden dabei gehabt, der war in so einer Dreierkonstellation. Und was ich habe dann eben diesem männlichen Escort so ein bisschen auch gesagt, was ich mir so wünsche. Das war so eine Zeit, wo ich selber so gedacht habe, oh, ich fühle jetzt gar nicht mehr so richtig, was ich eigentlich überhaupt sexuell will. Also ich weiß nicht so richtig, ich bin irgendwie mehr so in dieser Wunscherfüllungsebene die ganze Zeit unterwegs und erfülle immer allen meinen Gegenübern so, was die so wollen. Aber ich kann so gar nicht mehr so richtig sagen, was brauche ich jetzt eigentlich, wo fühle ich was. Ich fühle mich nicht mehr so richtig. Das war so mein Ziel so in dieser ganzen Session. Das habe ich dann vorher schon so kommuniziert. Und ich fand da sehr schön, dass die Person, die ich gebucht hatte, so aus einer Mische von therapeutischem Hintergrund, aber vor allem auch Mensch, also so normaler Boyfriend-Experience, sagen wir mal so, rangegangen ist. Und ich fand irgendwie eben diese Boyfriend-Experience, die ich da hatte, war ein großer Teil, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich würde mich zum Beispiel gar nicht so wohlfühlen, wenn jemand die ganze Zeit nur in dieser therapeutischen Ebene mit mir unterwegs ist. Und ich frage mich, machst du das, bist du dann mehr Therapeut in der Session oder bist du irgendwie so Boyfriend und hast aber so ein therapeutisches Hintergedankenthema immer so am Laufen. Wie machst du das? Wie würdest du dich da so eindefinieren?
Also ich bilde mir ein oder stelle mir vor, dass ich gar keinen Hintergedanken habe und dass ich jeden Moment fühle, was gebraucht ist. Weil wenn ich in eine Session gehe oder in eine Begegnung, wo ich auch bezahlt werde und wo ein bisschen Erwartungen sind oder Wünsche, bin ich einfach nur da und bin präsent. Und wenn dann, sage ich mal, ein schwieriger Moment für dich, für die Person hochkommt, dann kann es sehr schnell sein, dass ich aufhöre, Liebhaber zu sein und bin dann kurz einfach der Unterstützer, der Therapeut, der fragt, hey, was ist los, was kommt da gerade? Möchtest du es rauslassen, du darfst es rauslassen und so weiter. Und wenn es dann durch ist, dann gibt es wieder einen kleinen Reset sozusagen und dann wird wieder geschaut, was ist jetzt da? Ist jetzt die Passion da? Ist jetzt Ruhe angesagt und so weiter. Also ich bin, so wie du sagst, Boyfriend Experience kommt schon am ehesten hin. Und ich bin ja eigentlich in so einer Session nicht anders als zu Hause mit meiner Partnerin.
Ja, das meinte ich nämlich, oder das war auch so wirklich die Frage, die ich mir so gestellt habe, weil ich glaube, meine Aversion in Anführungszeichen gegen diese ganze tantrischen Leute manchmal, also es ist nicht, ich würde es jetzt nicht über einen Kamm scheren und ich habe mit Sicherheit auch tantrischen Sex manchmal und so weiter oder öfter. Aber was mich da stört so ein bisschen ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kann die Leute nicht so greifen. Die sind irgendwie nicht greifbar. Das sind nicht echte Menschen, sondern die sind wie so ein wandelndes Buch oder so. Die sind irgendwie wie so ein Weisheitenkatalog, aber die sind nicht so da, also die sind nicht so echt. Und irgendwie, das fand ich irgendwie so schön an dieser.
Katalog, finde ich, sorry, das Wort hat gerade so noch eine Sekunde nachgeschwappt. Ja, das ist ein geiles Wort.
Ja, und irgendwie, das wünsche ich mir, oder ich glaube, mir ist gerade so klar geworden, dass mir in so einer Escort-Begegnung diese Echtheit so gefällt und dieses Boyfriend-Experience-Ding oder Girlfriend-Experience, dass mir das irgendwie so wichtig ist. Und deswegen hatte ich mich das so gefragt, wie du das so umsetzt.
Ich finde es auch voll wichtig, dass du sagst, so dieses, du hast gar keinen Hintergedanken, weil das war auch so in meiner Therapieausbildung, das irgendwie so eins der ersten Sachen, die wir so gelernt haben, dass du halt als Therapeutin oder als, ich finde, das gleich gilt auch für Sexarbeitende, nichts von deiner Klientin, deinem Klienten wollen solltest. So, also ich will den nicht heilen, weil sobald, also das merkt einfach mein Klient sofort, ob ich gerade den heilen will. Und dann passiert vielleicht sowas, wie dass dann irgendwie er oder sie einen Orgasmus vorspielt, um mir das zu erfüllen, dass ich denke, ah toll, ich habe dich jetzt geheilt oder so. Also ich kenne das sogar auch so aus eigener Therapie. Wenn ich nur so ein bisschen das Gefühl habe, meine Therapeutin will gerade irgendwas von mir, dann falle ich ganz schnell in eine Performance-Rolle oder denke so, okay, ich mache jetzt irgendwas falsch oder so. Und deswegen finde ich das total wichtig, so auch, dass du dann sagst, ja, dass du dann nichts von der Person willst oder einen Hintergedanken hast, wo die am Ende sein sollte oder so. Ja.
Genau. Also das heißt, du zeigst dann auch so in so einer Session zum Beispiel mehr so auch eigene Leidenschaft und solche Dinge.
Ja, also es gibt natürlich erstmal ein Vorgespräch. Und da kann natürlich sein, dass jemand, so wie du, sagt, hey, ich möchte einfach eine authentische Begegnung. Dann nehme ich mir die Zeit zum Kennenlernen, damit wir das auch machen können. Wenn natürlich was dann hochkommt, weil es halt oft so ist bei mir, dann bin ich natürlich so dafür da, damit das irgendwie durchlaufen kann. Es sei denn, die Person möchte das nicht. Kann auch sein, dass sie das einfach gerade nicht rauslassen möchte, dann wird es auch ignoriert. Das ist natürlich, ich bin für den Kunden, die Kundin da. Wenn die das aber möchten, dass sie jetzt total therapiert werden, dann ist das der Ausgangspunkt. Das kann sich ja auch immer wandeln. Also ich bin da auch flexibel. Wenn jetzt in so einer Session eigentlich rauskommt, oh, ich kann gar keinen Sex haben, dann können wir natürlich auch erstmal zurückrudern und sagen, hey, wie wär's, wenn du dich einfach mal entspannst und nichts mehr tust und wir schauen uns mal an, was da ist. Und das mache ich auch extra ein bisschen so, dass ich eben mir nur grob vorher so eine Kategorie überlege und so eine Zeit. Mhm. Und ich würde jetzt wahrscheinlich nicht von einer Körperarbeitssession zu Sex übergehen. Das ist ein bisschen unwahrscheinlicher, weil da ist natürlich erstmal ein Wunsch, hey, ich komme gar nicht klar, ich brauche vielleicht erstmal einen Zugang zu meinem Körper. Aber von einer Tantric-Session zurück auf Körperarbeit ist sehr wohl auch sehr sinnvoll manchmal. Das mache ich auch privat sehr häufig. Das ergibt sich dann, da ist die Person dann im Kopf und irgendwas geht los, irgendein Prozess läuft an und dann halte ich inne oder dann halten wir inne und unterstützen vielleicht ein bisschen den Körper, damit da vielleicht das an die Oberfläche kommt, damit es verarbeitet werden kann.
Mhm. Ja, das ist total interessant. Also ich finde irgendwie, ich frage mich irgendwie, hast du das schon immer so gehabt, dass du schon immer so warst oder gab es irgendwie so einen Moment in deinem Leben, wo du das so für dich entdeckt hast, dieses Innehalten und so im Körper auch erstmal ankommen und auch irgendwie sehr sensibel sein, auch für die andere Person? Irgendwie kommt mir sexuell privat vor allem nicht so oft jemand unter, der da so ist, also so ruhig und irgendwie auch so in diesem Zurückgehen und Vorgehen. Also vor allem, ich will das jetzt überhaupt nicht pauschalisieren auf Männer oder so, aber ich habe schon so das Gefühl, dass größerer Teil hetero, vor allem hetero Männer schon eher so sind, dass sie nicht nochmal zurückgehen und dann wieder reingehen und so. Und ich frage mich, war das eben schon immer so oder hast du da irgendwie so einen Erweckungsmoment gehabt?
Also ich weiß nicht, ob es den Erweckungsmoment gab, aber ich war früher nicht so. Das musste ich natürlich auch erstmal irgendwie begreifen. Ich bin da auch ganz offen über meine Geschichte da. Also ich hatte einfach, ich bin ein Spätzünder gewesen, würde ich sagen. Also mit 24 hatte ich meine erste Beziehung.
Mhm. Da würden jetzt viele meiner Kunden sagen, so, ah, da warst du aber früh dran.
Ja, aber ja. Wir treffen auch öfter mal Jungfrauen, die so 30 sind und so, ja.
Ja, das war halt so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, ich will nicht mit 40 aufwachen. Und habe dann halt, naja, wenn ich was entscheide, dann ist es dann auch immer, dann wird es gemacht. Das ist dann immer so ein Moment der Klarheit, wo das dann auch sich verändert. Und dann hat sich das auch recht schnell dann ergeben. Und was dann aber problematisch war, ist, dass ich natürlich völlig unerfahren in die erste Beziehung reingegangen bin. Und die war gleich sehr problematisch und toxisch auf der sexuellen Ebene. Wo ich jetzt so im Nachhinein sagen kann, da habe ich echt viel Schaden gekriegt und auch traumatisiert worden. Haben dann aber viele, viele Jahre gebraucht, um zu raffen, dass das nicht normal ist, was da passiert und was da so los ist. Wir waren dann auch in einer offenen Beziehung und dann ist noch mehr Schmu passiert. Das ist dann, sage ich mal, irgendwann ist das so eingeschlagen, nachdem ich die dann doch beendet habe, nach 5 Jahren die Beziehung.
Wow, 5 Jahre in einer toxischen Beziehung.
Ja, ich war halt da immer sehr am, das muss doch gehen und ich muss ja nur mehr versuchen oder mir mehr Mühe geben und so weiter. Das ist, ich sage immer sehr stolz, die erste Beziehung 5 Jahre, die zweite 1 Jahr und die dritte, die komisch war, die hat nur 1 Woche gedauert. Also das habe ich dann einfach gelernt. Aber ja, was ich nach dieser ersten Beziehung, wie gesagt, gelernt habe, war nicht gelernt, sondern gemerkt habe, dass ich nichts fühle. Ich kann meinen Penis anfassen und ich fühle nichts. Was ist denn da los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich hatte mit ihr am Anfang auch total viele Probleme und konnte mich überhaupt nicht entspannen oder hat mich immer unsicher gefühlt und es hat dann dazu gefühlt, dass ich wirklich meinen ganzen Unterleib nicht mehr gefühlt habe. Und da bin ich dann auf die Suche gegangen. Und dann war ich halt irgendwie zufällig in einem, weiß nicht, ich habe mir gerade von der Arbeit eine Krankheitstage gehabt und habe dann zufällig auf Facebook gesehen, hier Penis Lingam Healing Ritual. Habe ich erstmal geschmunzelt, so wie ihr beide gerade. habe aber gesagt, ja, was soll's? Ich glaube, ich brauche das, weil der funktioniert nicht mehr. Ich fühle ihn nicht mehr. und bin einfach mal hingegangen. Ich habe mich einfach mal getraut. Da könnte ich jetzt auch ewig ins Detail gehen, witzig und auch gut und komisch und alle möglichen Begriffe kann ich dafür anwenden. Aber
das würde mich jetzt schon interessieren, das Detail.
Ja.
Was man da dann, also was da passiert.
Ja, dann kann ich da auch kurz bleiben. Also das waren wirklich 30 Männer aus allen Altersgruppen und weiß ich nicht, Schadensgeschichten, sage ich mal. Und wir sind einfach zusammengekommen mit verschiedenen Ritualen, haben uns erzählt, warum wir und was für ein Problem haben, was unsere Schwierigkeiten sind. Wir haben Rituale gemacht von uns gegenseitig zeigen. Zwischen Männern gibt es ja oft Größenvergleichsproblematiken und ich bin zu klein und ich kriege keinen hoch oder ich muss immer irgendwie Performance leisten und habe gar keinen Spaß und alles Mögliche. Und dann habe ich halt auch mal gemerkt, oh wow, okay, ich bin wirklich nicht der Einzige. Und viele leiden an diesem männlichen Performance-Druck oder diesem Gesellschaftsdruck. Verschiedene Formen, was weiß ich. Also es waren wirklich viele Storys und viele Emotionen, die dann hochkommen durften. Weil Männer dürfen ja auch nicht weinen. Das ist ja auch der andere nicht-tantrische Ansatz, der irgendwie so sehr herrscht. Und bis wir dann am Schluss irgendwie tatsächlich alle nackt in dem Raum waren und irgendwie mit unseren Schwänzen rumgetanzt haben und Helikopter gemacht haben oder uns dann auch wieder total heilig in Anführungszeichen voreinander gekniet haben und unsere Penisse gegenseitig geehrt haben. Einfach nur zugesprochen haben, dass wir ihn schön finden oder dass er, weiß ich nicht, ganz toll aussieht. Ich weiß nicht mehr so genau, was da passiert ist. Und ich habe einfach gemerkt, ja, wow, das war alles total schwierig und aber auch total bereichernd, einfach zu spüren, okay, ich bin nicht der Einzige. Und es hat einen Grund, warum ich nichts mehr spüre. Und ja, mir sind komische Sachen passiert und die sind noch da, die sind noch drin.
Boah, das klingt so mega schön und irgendwie witzig, dass du uns das gerade erzählst, weil uns ja vor ein paar Wochen der Patrick Hess, das ist so ein queerer Sexualtherapeut aus Berlin, uns auch von einer sehr ähnlichen Sache erzählt hat. So mit, es war, glaube ich, mehr in diese Penis-Watching, einfach Bezeugen und Schauen-Richtung. Aber cool, dass es so, vielleicht wart ihr sogar beim Gleichen. Cool, dass es sowas gibt, weil das total oft, also wir ja so ganz ähnliche Sachen für Frauen mittlerweile total, ich sag mal, gesellschaftlich legitimiert sind und wir bei den Retreats auch so ähnliche Sachen machen und so. Und das dann immer total gefeiert wird, so, oh, wie toll. Und
bei Männern denkt man dann so, was ist denn das Komisches oder so? Voll komisch, da sind dann so 30 nackte Männer, die so mit dem Penis, dann wertet man das so voll schon so ab. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen, das genau, ist ziemlich krass, also so ein homophober Teil. Der noch so sehr, sehr tief sitzt. Ne? Also wir sind ja auch sehr, sehr tiefgreifend homophob.
Vielleicht auch gar nicht so viel Homophobie, sondern auch so ein Männer dürfen halt nicht, also wirklich immer noch, Männer dürfen halt nicht schwach sein oder irgendwie ein Problem haben.
Nicht schlaff sein.
Vor allem mit ihrem Penis. Das ist ja das Allerletzte, ja. So als Mann auch noch mit dem Penis ein Problem. Ja. Das ist ja das Allerletzte, was man irgendwie darf. So. Also klingt aber eigentlich richtig schön einfach, ne? Wenn man sich, also das, was ihr da gemacht habt, so ist einfach so, das brauchen Menschen einfach so, ja.
Darf ich nochmal so nachfragen? Kannst du noch kurz von der Beziehung vielleicht nur so ein, zwei Sachen erzählen, die vielleicht in Anführungszeichen für dich ganz traumatisch und toxisch waren? So in dem Sinne, dass vielleicht Menschen, die zuhören, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind, das dann auch irgendwie vielleicht sehen können oder dass man irgendwie sehen kann, was ist eigentlich toxisch Verhalten, was einen wirklich auch abfacken kann auf lange Sicht.
Ja, das will ich auch, sorry, dass ich nochmal, das will ich auch unbedingt wissen, weil ich habe gerade auch daran gedacht, dass wir ja voll oft darüber reden, so, dass wir irgendwie in Beziehung waren und da Sachen mitgenommen haben, zum Beispiel irgendwie mal mein allererster Freund meinte, ah, wenn du dich so beim Doggy-Style dann selbst fingerst, irgendwie finde ich das komisch und danach habe ich damit natürlich aufgehört und so. Und ich finde, wir reden ganz viel über diese Perspektive, was uns mitgegeben wurde und gerade frage ich mich, oh Gott, was kann ich denn als Frau in einer Hetero-Beziehung, was kann ich denn da falsch machen?
Was kann ich dem Mann so antun?
Genau, und jetzt frage ich mich gerade, ob du uns das so ein bisschen erzählen könntest, quasi, was können wir falsch machen?
Ja, ich würde sagen, mindestens genauso viel. Also das ist natürlich sehr fokussiert auf die weibliche Perspektive, auch zu Recht, weil das ja oft ein bisschen die ist, die sich wirklich auch verlässlicher zeigen muss, damit es funktioniert in Hetero. Aber weiß ich nicht, das erste gute Beispiel ist, glaube ich, als ich mich das erste Mal getraut habe, nach einem Blowjob zu fragen. habe ich dann dabei in meiner Vorfreude leider gelernt, dass sie das absolut ekelhaft fand. Und dann habe ich mich sozusagen getraut und habe denen gezeigt und habe gefragt. Und dann eine total widerwillige Frau vor mir zu haben, die die Nase rümpft und sagt, oh, disgusting, oh, okay, oh, I'll try, war dann, ich glaube, das war schon vielleicht das erste Erlebnis, was schon mich total unten abgeschnitten hat, mich dann einfach plötzlich so dargestellt zu werden, dass es eklig ist und dass es nicht okay ist, dass das, naja, nicht, dass sie keine Lust darauf hat, so wie ich auf sie und auf ihren Körper, ihre Teile und was auch immer. Das war so das erste Schlimme und da habe ich auch nie wieder gefragt. Das war auch, glaube ich, der erste und letzte orale Moment, den ich in dieser ganzen Beziehung hatte.
Das ist ja auch eine Frage, wie man das dann ablehnt. Weil man muss natürlich keinen Blowjob geben, wenn man keine Lust hat, egal wie viel man geleckt wird von seinem Partner oder so. Mhm. Aber es ist ja auch irgendwie so, man kann ja auch einfach sagen, ich habe irgendwie so Ängste in mir, so was Großes im Mund zu haben oder ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, dass ich dann so würgen muss oder so, ich fühle mich da irgendwie nicht gut dabei, dann kann man das ja vielleicht so erklären, dass man das so aus seiner Ich-Perspektive so
genau, so da sind sagt. Wir jetzt vielleicht wieder bei der tantrischen Art. Das wäre wahrscheinlich überhaupt nicht so schlimm für mich gewesen, wenn sie das gesagt hätte. Wenn sie ein bisschen bewusst gewesen wäre und gesagt hätte, das mag ich einfach nicht, liegt nicht an dir, dann wäre das wahrscheinlich einfach an mir vorbeigegangen, hätte ich mich vielleicht, wäre ich ein bisschen traurig gewesen. Aber es hätte mich nicht so lange Jahre verfolgt wie, oh mein Gott, it's so disgusting, dass ich mich verwundbar zeige.
Da geht's. Da läuft es mir auch echt kalt den Rücken runter, wenn ich das höre. Krass, ja.
Also das Auflösungserlebnis ist dann vielleicht auch sehr interessant darüber, als ich dann viele Jahre später von einer Frau, die gefragt hat, ob sie das darf, ob sie das bei mir machen darf. Und ich habe gemerkt, oh Gott, das zieht sich bei mir alles zusammen. Und ich habe mich dann getraut, es zuzulassen, weil ich gemerkt habe, oh, hier passiert irgendwas, hier ist gerade was wichtig für mich. Habe ich dabei und danach einfach eine halbe Stunde lang geheult, weil sich das dann wieder aufgelöst hat. Und ich habe es wieder gefühlt. Also das war dann, das ist wieder auch dieses dieser Heilungsaspekt. Das muss nicht mal gewollt sein, sondern einfach nur, weil alles erlaubt ist und weil ich dann noch weinen darf, hat sich da unglaublich viel aufgelöst. Also das Gegenerlebnis danach war extrem wichtig für mich, um diese Taubheit wieder aufzulösen. Und das andere lässt sich auch sehr gut in einem Satz zusammenfassen. Ich glaube, diese Frau konnte einfach Sex und Liebe nicht zusammenbringen, was dann darin sich äußerte, dass sie einfach keine Lust auf Sex mit mir hatte, sondern auf Sex mit Fremden. Und sie hat mich total geliebt und wir waren irgendwie auch natürlich, das hätte ja 5 Jahre nicht geklappt, wenn es nicht eine Liebesbeziehung wäre. Aber der Sex ging einfach nicht. Das war für sie einfach nicht schön, nicht anregend, hat sie nicht geil gemacht, sondern es hat sie geil gemacht, in Berghain von irgendwelchen Fremden gefickt zu werden. So. Also da war so eine dunkle Komponente drin, gepaart mit, eigentlich möchte ich Schmerzen zugefügt bekommen und dominiert werden. Das ist also so ein Paket von, okay, wir können gar nicht liebevollen Sex miteinander haben. Und dadurch sind dann einfach viele Situationen entstanden, wo ich immer wieder nicht gewusst habe, was hier gerade passiert und warum spüre ich denn hier keine Verbindung zu ihr, wenn wir Sex haben. Und es war halt keine da, weil sie immer ausgestiegen ist, wenn sie sich dann mal sozusagen dafür zur Verfügung gestellt hat, weil die Kommunikation einfach nicht möglich war darüber. Sie wollte auch nicht.
Weil es für sie quasi geiler war, eigentlich eher mit einem Fremden Sex zu haben, was ja auch irgendwie an sich wieder vollkommen okay ist, wenn das halt für einen so ist, ne? Aber das klingt, also kann, und dann hat sie sich quasi dir gegenüber fremd gemacht, im Sinne von ausgeklingt, meinst du so? Und dann war einfach keine Verbindung da.
Nee, ich glaube wirklich weggebeamt. Also einfach nur so zulassen. Das gibt es ja auch im Wheel of Consent. So das Zulassen war dann immer eher so das, was ich dann gespürt habe, was ich aber gar nicht wollte. Ich wollte ja in Verbindung sein.
Ja, ich kann das auf der Ebene ganz gut nachvollziehen, als dass zum Beispiel ich auch der Typ bin, der eher so auf so dominante Sachen manchmal steht. Also nicht nur, ich habe auch sehr verbindenden Sex mit meinen Partnern und so, aber halt eben auch diesen krassen Teil sehr gerne mag. Und manchmal mag ich das auch gerne, so einen Sex zu haben, in dem man sich so wegbeamt. Also in so einen Sex zu haben, in dem man irgendwie so tut, als wäre man nun ein Objekt sozusagen. Und das ist dann auch Teil davon, dass einen geil macht. Und das hatte mein Ex-Partner tatsächlich auch nicht so. Also der hat es auch manchmal nicht so gut aufgenommen. Also er wollte einen verbindenden Sex haben und dann habe ich mich so hingelegt und so, also so nach dem Motto, ja dann, also nimm mich jetzt so ungefähr. Aber habe selber halt dann einfach nur sehr passiv dargelegen, weil ich das sehr genossen habe, mich dann so zum Objekt zu machen. Und das hat mich dann wiederum angetönt. Aber er hat es nicht gefühlt und nicht verstanden, weil es natürlich das halt nicht die Ebene war, die er brauchte. Ich glaube, irgendwie so dieses dann zu kommunizieren, das ist sehr, sehr schwer. Gelingt vielen Leuten nicht immer, aber das ist natürlich auch so eine, also es ist natürlich, also ich wollte nur so diese Ebene nochmal versuchen so klar zu machen, obwohl es natürlich schlimm ist so für dich, wenn du das so mit so permanent so erleben musstest, dass du diese Verbindung nicht gekriegt hast und dich darüber verbinden wolltest und sowas. Das ist halt sehr schmerzhaft, denke ich, dann irgendwie.
Genau, witzigerweise war das auch ein Fetisch von ihr, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und der große Unterschied ist, es ist alles okay. Also der große Unterschied ist, das kommunizieren zu können.
Ja.
Oder in dem Fall, in den ich hatte, einfach die Kommunikation immer komplett zu verweigern, wenn es um emotionale Themen ging. Das war einfach nur der Grundsatz, warum da nichts funktioniert hat. Und weil ich unerfahren war, hat es halt viele Jahre gedauert, das zu raffen, dass das hier alles vergebene Liebesmühe ist.
Ja.
Also ja, es ist völlig okay, dieses zu fragen, hey, ich habe hier so einen Fetisch und können wir das mal probieren? Ja, klar. Und dann habe ich auch Freude daran, das zusammen zu machen und das zusammen zu erleben oder ihr das zu ermöglichen. Aber wenn das alles einfach nur so, ja, okay, ich fühle dich nicht, warum bist du nicht da? Warum bist du denn nicht heiß auf mich? Ich bin total heiß auf dich und ich kann nicht damit umgehen, dass hier irgendwie so eine leblose Puppe vor mir liegt, die gar nicht da ist. Das ist irgendwie nicht das, was ich möchte.
Ja.
Und ja, also Kommunikation, wie wahrscheinlich immer.
Ja, es ist krass, dass das dann so lange, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es so lange gedauert hat, dass es auf jeden Fall dich dann sehr, sehr lange geprägt hat. Und dann bist du nach 5 Jahren oder so über diesen Facebook-Ding zu diesem witzigen Penis-Zirkel gekommen, der dir sehr geholfen hat.
Genau, das war sozusagen der Startschuss.
Und hast du dann auch direkt dich eigentlich in der Beziehung dann direkt getrennt, kurze Zeit später? Hat das so ein bisschen dazu geführt, dass du so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hattest und irgendwie selbst, wie nennt man sowas? Wenn man einfach merkt, so was man selber braucht und was einem gut tut und was einem nicht gut tut.
Nee, das war ein langer Prozess. Also ich habe mich auch erst getrennt. Ich hatte, glaube ich, dann erst überhaupt die Ruhe, mir zu oder zu merken, dass ich ganz schön viel brauche. Das habe ich mir dann auch geholt. Also da kam natürlich noch viel mehr danach. Ich habe dann Körperarbeit entdeckt, weil ich einfach mit Sprachtherapie einfach nicht weiterkomme. Und gemerkt habe, wenn ich am Körper arbeite, geht es viel schneller. Dann komme ich viel schneller an irgendwelche Lösungen oder irgendwelche Rätsel werden einfach aufgelöst. Wenn ich mit dem Körper direkt arbeite, wenn ich auch mit Nacktheit und Sexualität arbeite. Und ich habe dann natürlich noch sehr viel mehr Zeit verbracht in diesen Spaces. Also irgendein Tantra-Tempel habe ich dann irgendwann entdeckt oder Kuschel-Workshops oder Belly-to-Belly. Das ist ja auch hier, glaube ich, in Berlin sehr, sehr verbreitet. Und bin dann einfach immer tiefer reingegangen, habe angefangen, das selbst zu lernen. Also erstmal für mich und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin auch gut, das weiterzugeben. Dann ist das jetzt mein Weg und habe meinen Job gekündigt.
Du hast dich ja auch mit diesem De-Armoring dann irgendwie beschäftigt oder so bist du eigentlich auch gestartet, oder hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Genau, was ist das denn eigentlich oder wie bist du
denn? Cervix De-Armoring
jetzt. Ja, genau, wir haben schon letztens mal so ein bisschen über Cervix De-Armoring geredet, aber so wie ich es von dir verstanden habe, ist das auch so eine allgemeine Körpertechnik, die jetzt gar nicht unbedingt nur auf die Genitalien fokussiert sein muss oder so?
Genau, also ich würde sagen, das Glück gehabt, dass ich so einen Lehrer gehabt habe, der De-Armoring, glaube ich, als Grundlage mit in sein Programm aufgenommen hat. Also er sieht es halt ein bisschen ganzheitlicher. Und hat daraus ein Ganzkörperprogramm gemacht. Das nennt er dann auch aus Copyright-Gründen nicht De-Armoring, sondern Armor Lifting. Mhm. Und ich bin da zufällig drauf gestoßen, durch irgendwie eine Frau kennengelernt, die dann gerade da irgendwie fertig war damit und dann davon erzählt hat und irgendwie so um drei Ecken drum. Und es klang einfach für mich gerade perfekt. Und dann habe ich einfach mich gleich für den nächsten Kurs eingeschrieben. Ich war dann einfach in so einem Machen-Modus. Ich will mehr lernen, ich will weitergehen, ich will tiefer gehen. Und habe seine Lehre einfach durchgezogen. Da ging es in, sage ich mal, 3 Schritten zum Ganzkörperprogramm Armor Lifting oder Ganzkörper De-Armoring. Das ist erstmal energetischer Körper. den ich gar nicht kannte vorher, der mir erst da bewusst geworden ist und sowas von viele Sachen schon mal hochgeholt hat, sage ich mal, dann überhaupt erstmal für jemanden Präsenz halten und dann den Körper, sage ich mal, zu entpanzern. Das ist ja die direkte Translation. Da können sich, glaube ich, auch Leute was sehr gut drunter vorstellen. Kann ich auch nochmal gleich kurz drauf eingehen. Und dann auch genital die Armoring oder Armorlifting, weil dort noch mehr sitzt. Also wenn dir etwas passiert oder du dich erschreckst oder dir jemand was antut, dann ist bei fast allen die Reaktion, sich einen Panzer zuzulegen, eine Rüstung, entweder in gewissen Körperteilen oder in den Genitalien. Und das führt dazu, nichts mehr zu fühlen. Und das ist ja bei mir auch passiert. Das habe ich ja dann dadurch verstanden. Irgendjemand tut mir was an oder richtet was gegen einen Körperteil sogar und dann wird es eingekapselt, weil ich habe gerade nicht die Zeit oder ich habe nicht die Kapazität, das zu fühlen und das zu verarbeiten. Dann wird halt das eingekapselt für später. Bei den meisten bleibt es aber...
Das ist so eine Verstopfung. Ich finde, also bei uns wird das auch öfter mal so verglichen, dass so nicht durchgearbeitete Traumata oder irgendwie Situationen dann genau wie so eine Gehirnverstopfung sind. Und ich finde, so einkapseln klingt so richtig wie, dann sitzt halt der Kackebrocken dann wirklich im Sinne des Wortes irgendwie so, der sitzt halt dann einfach fest und genau, und dann stört er halt irgendwie quasi nicht, weil er irgendwie fest sitzt, aber natürlich fühlt man auch nichts mehr und das kommt halt auch nicht raus. So.
Das ist sehr gute Beschreibung. Ich habe auch schon, glaube ich, mal so einen richtigen Lachmoment mit der Partnerin gehabt, die das genauso beschrieben hat. Da sitzt gerade irgendwie so eine Kackwurst irgendwie in meinem Bauch und dann hat sie einfach losgelacht und das war dann einfach eine Lachwurst. Das sind einfach irgendwelche wirklich verkapselten, verkanteten Themen. Ich sage gerne Themen. Mhm. Und die sitzen im Körper und machen da einfach Verhärtung, Blockade. Und das geht ja oft dann um sexuelle Probleme. Wenn du in deinem Bauch oder in deinem Beckenboden einfach eine Blockade hast, dann fühlst du auch beim Sex wenig oder nichts. Und das ist der ganze Ansatz vom Armorlifting. Also dann am Bauch ansetzen, den überhaupt erstmal frei machen, damit überhaupt erstmal wieder eine Chance ist, dass du bis zu den Genitalien fühlen kannst. Und dann, wenn du bereit bist, auch genital de-armoring.
Mhm. Und wendest du davon dann auch so Techniken in so einem, ich sag's einfach mal Date, weiß nicht, wie du das da nennst, in so einer Session, wendest du dann davon irgendwie so Techniken an? Oder ist das eher so in deinem Background quasi?
Also ich gebe einfach ganze Session manchmal. So eine ganze komplette Session, ob mit oder ohne Genitalien. Ich bin auch schon vom Sex in De-Armoring übergegangen. Das hat wehgetan. Und irgendwie hat es die ganze Lust blockiert. Und dann habe ich gedacht, hey, wie wär's, wenn wir sind jetzt gerade warm und wir sind jetzt gerade irgendwie voll im Fluss. Wie wär's, wenn du jetzt dich einfach mal entspannst und dann machst du jetzt mal eine Genital-De-Armoring? Das hat auch sehr gut funktioniert. Also das ist präsent und das ist, wenn das gewollt ist, kann es natürlich dann eingesetzt werden.
Diese Gefühllosigkeit, wenn man das hat, ist es dann so, dass man auch nichts mehr spürt, wenn man masturbiert? Oder ist es dann so, dass man nichts mehr spürt, wenn man penetriert? Zum Beispiel, ich hatte nämlich letztens so einen Fall, das war jemand, der mich getroffen hat, der auch noch Jungfrau war vorher. Und der hatte halt nun gesagt, er spürt nichts beim Penetrationssex. Und das hat mich jetzt nicht so sehr verwundert, weil ich das schon kenne, dass teilweise Männer, die irgendwie 30 werden und Jungfrau sind, dadurch, dass sie halt sehr viel masturbieren, diese andere Reizung haben am Penis und dann dieses Gefühl, in einer Frau zu sein, für die gar nicht mehr so spannend ist, weil das sich nicht so fest anfühlt wie eine Hand. Dann habe ich das so ein bisschen darauf geschoben und habe gesagt, ja, es wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass du das nicht gewöhnt bist, dieses Gefühl zu haben. Aber kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Fall gewesen wäre, wo die Person vielleicht irgendwie wie so eine verkapselte Geschichte hat?
Das sind, würde ich sagen, schon mal 2 bis 3 Komponenten. Also das eine ist ja, wie du es genannt hast, das kenne ich unter dem Begriff Death Grip. Wenn Männer dann ihren Schwanz erwürgen, eigentlich beim Masturbieren. Und dann eigentlich über die Jahre natürlich immer doller werden. Vielleicht gepaart mit Scham und ich muss schnell machen, dann wird es halt immer mehr extremisiert. Das andere ist definitiv auch eine Blockade, die ist dann sogar spezifisch. Also eine Blockade ist manchmal sogar auch an eine Situation gebunden, zum Beispiel mit einer Frau sein, dass die dann aktiv ist und dann du dann nichts mehr spürst. Das sind zwei Komponenten, würde ich sagen.
Also, es ist spannend, denn die Person ist dann trotzdem gekommen. Also er hatte so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Problem, dass er dass er nicht die Kontrolle darüber hat, dass er kommt, also dass er zu früh kommt, der Präkox nennt man das ja. Hm. Aber gleichzeitig hat er dabei gar nicht so viel gespürt oder nichts gespürt.
Genau, das ist das Fühlen und die Körperreaktion sind ja oft auch entkoppelt. Also ich hatte auch mal eine Beziehung mit einem Vergewaltigungsopfer. Da war das zum Beispiel auch so, dass eigentlich nie was gespürt wurde, aber Orgasmus möglich war. Und dann sogar danach eine völlige Verwirrung und Scham passiert ist, weil was ist da jetzt gerade passiert und warum spüre ich das nicht und was passiert gerade mit mir? Da gab es keine Vorankündigung. Das es ist entkoppelt. Und das, da ist wiederum das Tantrische, ist ja eigentlich auch einer der Ansätze davon, wenn es so tantrischen Sex geht, das wieder zu verbinden.
Ja, das macht ja dann schon sehr viel Sinn, wenn man dann auch so einen Leidensdruck auf der Ebene hat. Und ich meine, ich grinse da manchmal so ein bisschen bei dem Thema, so, ihr kennt es ja schon im Podcast, dass ich manchmal so hier meine Tantra, dass ich das halt eben nicht so für mich fühle und Lenia es immer so für sich fühlt. Aber vielleicht ist es halt auch einfach so, wenn man halt einen Leidensdruck hat auf dem Gebiet, dass es dann vielleicht einfach eine sehr, sehr gute Adresse ist, um einfach mal zu gucken, wieso fühle ich jetzt nichts? Weil da kann einem einfach ein Urologe auch nicht weiterhelfen.
Genau. Und einmal dieses Erlebnis zu haben, dort reinzuspüren mit einer Präsenz, also einfach nur mit jemandem, der zuhört und dafür da ist, das zu unterstützen und Fragen stellt, ist manchmal schon alles, was benötigt ist. Ich sage auch immer wieder, das heißt Körperarbeit und ich arbeite eigentlich nicht, sondern du.
Der Körper arbeitet halt.
Du arbeitest mit deinem Körper, weil du bist ja getrennt von deinem Körper oder oft ist das Problem, abgetrennt vom Körper, also wie so ein fliegender Geist, der eigentlich gar nicht richtig gewurzelt ist im Körper oder überhaupt gewurzelt. Und die Arbeit ist dann, mit dem Körper überhaupt wieder in Verbindung zu treten und zuzuhören und rauszufinden, hey, was ist los? Warum fühlst du nichts? Warum fühle ich dich nicht?
Wobei man natürlich bei Problemen, also genau jetzt, quasi jetzt ist es ein Problem und ich mag ja auch die Sichtweise, dass es natürlich, also vor allem wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du warst in der Beziehung mit einem Vergewaltigungsopfer, war das natürlich auch irgendwann mal die Lösung, ne? Also es ist natürlich total klar oder also ja total gut, dass der Körper das quasi kann, dieses Abschalten und irgendwie Trennen von Seele und Körper und dann später, wenn es halt nicht mehr benötigt ist, dann ist es irgendwie super, wenn es so Angebote gibt wie deins oder sowas, das oder man es irgendwie schafft, wieder in Verbindung zu kommen mit irgendwie Seele oder Geist und Körper. Aber ich finde auch das voll wichtig, das so wertzuschätzen, dass es halt nicht einfach eine Funktionsstörung ist und irgendwas ist kaputt mit dir, sondern das hatte wahrscheinlich irgendwann mal voll die wichtige Funktion einfach, dieses Abschalten auch irgendwie so.
Ja. Genau, das stimme ich dir zu. Und der entscheidende Punkt ist ja dann, möchte ich das noch und brauche ich das noch? Und da ist halt oft die Antwort, ich möchte das nicht mehr und ich brauche das gerade nicht mehr. Warum ist es noch da? Und da brauchen Leute oft Unterstützung dabei, das wirklich da sich wieder ranzutrauen, weil das war ein furchtbares Erlebnis. Und da ist bestimmt auch oft PTSD mit dabei oder ähnliche intensive Gefühlszustände, die kaum auszuhalten sind, das wieder aufzulösen. Und da braucht es dann auch manchmal Support.
Arbeitest du eigentlich, also du arbeitest ja mit Menschen aller Geschlechter und Genderidentitäten, oder? Oder wie ist das bei dir?
Ja, genau. Ich bin für alle Menschen offen, ob es jetzt für Session oder für sexuelle Begegnungen sind. Ich habe auch Menschen mit Behinderung. Ich hab nichts, was ich ausschließe, außer ich komme diesen Menschen nicht klar oder die missachten mich oder kommen, also ja, das reicht schon. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn da irgendwie so eine Anfrage kommt, dann schüttle ich manchmal einfach den Kopf.
Ficken wie viel?
So eine Anfrage. Ich habe dazu eigentlich hier so einen richtig guten
Mund, Arsch und Fotze.
Wenn Lenia dir schreibt, genau.
Ja.
Mund, Arsch und
Fotze. Ja, schöne Mundfotze, wie viel? Ja, okay. Da mache ich natürlich zu. Das gibt es bei mir einfach nicht. Da habe ich keine Lust drauf.
Wäre eigentlich mal witzig, also ich finde jetzt auch gerade, wo ich dich so ein bisschen erlebe und deine Energie irgendwie so, dann mal so ein Date zu machen, ich würde das dann gerne mal sehen. Also was passiert, wenn Marius auf Was hast du gerade gesagt? Mundfotze, wie viel trifft.
Mund, Arsch und Fotze.
Genau. Also ich würd einfach gerne diese Kombi mal so sehen, wie, also was passiert da? Weil das ist so, es sind so zwei super getrennte Welten irgendwie so. Wäre irgendwie schon witzig. Aber vielleicht ist das dann gerade eine Person, die du dann so die armerst und die dann total in Tränen ausbricht bei dir.
Naja. Ich, da brauchst du ja Offenheit des Gegenübers. Also wenn der Gegenüber hinkommt mit einer Einstellung, die so ist, dann, dann kannst du da lange die Arme rühren. Das hat ja was mit dem Gegenüber zu tun, oder?
Das Ding ist, dass ich ja so, also ich bin ja so vielschichtig, ich habe das ja genauso in mir. Also das ist nicht mal die Sache. Wenn ich Vertrauen habe und total in meiner Weiblichkeit bin, ja gerne, dann fick mich 5 Stunden lang durch, aber sowas von, da ist nichts mit Tante und Aufmerksamkeit, sondern ich will noch 10 Schwänze. Also das gibt es ja auch. Das Problem ist, dass ich von so einem Fremden, der mich anfragt und respektlos mich irgendwie wirklich als Objekt einstuft und überhaupt keine Aufmerksamkeit hat, wo ich niemals das Vertrauen aufbauen könnte, dass der mich jetzt auch wirklich aufmerksam behandelt, dass er aufhört, wenn ich das brauche, dass er nicht nur an sich denkt und dann 5 Sekunden fertig ist und so weiter. Das habe ich ja gar keine Chance bei so einer Anfrage. Und wenn ich dann nochmal nett nachfrage, was ich am Anfang gemacht habe, hey, wie wär's, wenn du mir noch mal ein bisschen genauer beschreibst, was du dir vorstellst, wie soll so ein Treffen bei mir aussehen? Ich bin ja ein bisschen anders und ich bin da ein bisschen langsamer. Ja, nö, ist mir zu blöd, dann, na gut. Das war halt immer auch wieder vergeben oder in fast allen.
Ich würde aber so eine Anfrage auch nicht annehmen jetzt. Also ich bin ja schon sehr offen für auch sehr viel so devote Sachen und so. Also so eine Anfrage würde ich auch nicht annehmen.
Ja, man muss
das zeigt einfach, dass die Leute das den Unterschied nicht checken zwischen der Session und dem grundsätzlichen Respekt, den man so nach und zwischen und vor der Session so miteinander hat. Das ist ja ein großer Unterschied irgendwie.
Ja. Aber das heißt, du bist privat, also wenn du darüber reden willst, also oder wie definierst du deine private Sexualität dann so? Das ist wirklich für dich klar, irgendwie privat hast du eine Freundin, hast du, glaube ich, gerade gesagt, ne? Und dann im Job ist es auch eine Dienstleistung, die ich jedem geben kann? Oder genau, würdest du dich auch irgendwie als bi- oder pansexuell oder so beschreiben?
Also am ehesten trifft, glaube ich, bisexuell, das verwende ich auch. Ich habe aber extrem selten, dass ich sage, oh, der Mann ist aber toll oder sexy oder sonst was. Also ich glaube, ich bin nicht wirklich, wirklich romantisch an Männer interessiert. Das ist ultra selten, sondern eher zu Frauen. Deswegen würde ich einfach bisexuell nehmen. Und es kommt eben extrem bei mir darauf an, in welcher Stimmung ich gerade bin. Also ich bin manchmal wochenlang eher auf Männer fokussiert und eher auf Frauen. Und da kann ich mich sozusagen nicht unbedingt entscheiden. Also ich, das ist da auch wieder der tantrische Begriff und so wie ich ihn verstehe, ist eigentlich in diesem Fluss zu sein und mich nicht in irgendeine Schiene oder in irgendeine Form zu pressen, sondern zu gucken, was wirklich gerade da ist. Und wenn ich einfach lange Zeit zum Beispiel, das habe ich jetzt weiß nicht, vor kurzem so ein bisschen beobachtet, viel in Verantwortung bin, irgendwie immer in männlicher und dominanter Rolle und auch sexuell da bin, kommt irgendwann so wie so ein Hebel. Und dann passiert irgendwas, was ich jetzt nicht so genau beschreiben kann oder nicht so genau verstehe. Und dann bin ich plötzlich extrem in weiblicher Seite und denke nur noch an Männer. Ich schätze mal, weil einfach dieser Ausgleich in mir stattfinden möchte. Das ist dann, ich bin einfach irgendwo auf dem Spektrum in der Mitte. Und wenn ich zu lange in der männlichen Rolle bin, dann passiert irgendein Prozess und ich bin dann total in der weiblichen Energie und möchte dann auch nicht mehr aktiv Sex haben zum Beispiel. Das ist so total der Fluss.
Ich finde es interessant, dass du das als männliche und weibliche Energie beschreibst.
Mich stört das auch gerade so ein bisschen. Ich denke so, oh Mann, das ist so doof, weil das so festlegt, so, was ist weiblich, was ist männlich. Irgendwie, ich weiß, dass in der tantrischen Szene das auch viel so in dieser männlichen und weiblichen Energie besprochen wird, aber ich weiß gar nicht, ob das nicht ein bisschen outdated ist, ob man das vielleicht irgendwie anders nennen könnte oder so Yin und Yang oder wie auch immer, ich weiß es nicht.
Ich würde einfach noch mehrere Teilkomponenten nehmen, also stimme ich dir auch zu, jetzt wo du es sagst. Ich sehe das natürlich auch ein bisschen komplizierter, weil ich kann in meiner weiblichen Energie sein und trotzdem als Mann penetrierenden Sex haben wollen. Dann bin ich einfach, ich fühle mich einfach dann etwas weiblicher und softer und sanfter. Und wenn ich mich männlicher fühle, dann will ich halt irgendwie, bin ich ein bisschen mehr Aggressivität da drin, ein bisschen mehr Stärke, die ich dann noch rauslassen möchte. Das ist der eine Aspekt. Und der andere dazu ist einfach, ob ich jetzt geben oder empfangen möchte. Und empfangen ist dann einfach für mich auch, ich fühle mich dann auch ein bisschen als Frau.
Ja, das nervt mich irgendwie so ein bisschen grundsätzlich, glaube ich, in dem Wording, dass man da noch, ich glaube, da muss man so in Zukunft noch mal ein bisschen andere Sachen finden, auch so, weil abgesehen, also zum Beispiel dieser Stecker hier, ja, dieser Stecker. Wusstet ihr, dass
der Stecker? Gerade so ein, genau, Female und Male, was ja. ist das? Ist das ein Apple?
Das nennt sich ne? männlicher Teil vom Stecker. Mhm. Also wusstet ihr das, dass ja. man einen Stecker, den man reinsteckt, das nennt man männlich. Und der Stecker, wo du was reinsteckst, das nennt man weiblich. Wusstet ihr das? Ich habe das vor
du
so einem
ja
halben Jahr rausgefunden.
Den, wo man was reinsteckt, kannst du ja den empfangenden schwulen Mann und den, der reinsteckt, den gebenden.
Nee, ich weiß nicht. Ja, man kann es vielleicht empfangend und gebend nennen. Ja, so. Ich habe aber bis vor einem halben Jahr konnte ich mein Leben leben, ohne das männliche und weibliche Stecker zu nennen. Ich kann es auch jetzt weiterhin so leben, ohne weiblichen und männlichen Stecker zu benennen. Hm. Aber mich hat es komplett aus der Bahn geworfen, als ich rausgefunden habe, dass es so ist. Und ich weiß, dass es so ist und dass Leute es so nennen. Und ich verstehe auch so ein bisschen die Idee hinter dieser ganzen Female Energy und Male Energy und Masculine, bla bla bla. Aber ich denke so ein bisschen, hey, können wir so vielleicht nochmal so ein bisschen generell, so ohne irgendjemand jetzt so anzugreifen oder so, können wir einfach so generell so mal drüber nachdenken, weil es gibt halt so viele, zum Beispiel Frauen, die halt irgendwie sehr viel, sehr maskulin wirken oder so oder raue Haut haben oder so raue Ellenbogen und die aber sagen, oh Mann, jetzt fühle ich mich nicht als Frau, weil ich nicht sanft und zart bin, so wie man das als weiblich ist oder so. Und vielleicht ist es auch, also wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
So, deswegen
ja, ich glaube,
das ist so schade.
Ja,
und
das ist
so
ja gar nicht das, was Tantra sagt. Also ich glaube, Tantra
ja,
sagt
ja
gar nicht so,
ja auch
Frauen
nicht
haben viel weibliche Energie und Männer viel männliche Energie, sondern
ja.
das sind einfach verschiedene. Ich finde aber auch Yin und Yang ist zum Beispiel eigentlich viel schöner, weil das dann gar nicht verknüpft mit, es hat ja an sich dann nichts mit dem Geschlecht zu tun oder wer jetzt wie viel wovon haben sollte
ja.
oder so.
Ja, und ich verstehe auch ja. ich verstehe, dass auch gar nicht böse gemeint ist von diesen ganzen, dass es einfach nur so der Einfachheit sozusagen so benannt ist, so wie Biene und Blüte und sowas. Aber wäre halt irgendwie cool, wenn man so was anderes dafür finden könnte, was man irgendwie sagt. So.
Aber das ist
ich
ja auch
so in meiner Blumenenergie.
Sehr wichtig, ne? Da ist ja auch sehr viel an Wörtern und Definitionen, die da auch sehr viel Wichtigkeit erhalten und neu definiert werden. Ich finde es in dem Fall. Ich gebe dir recht. Das ist für mich aber oft so, dass es für mich einfach nur eine Beschreibungshilfe ist, dass wir einfach dann sozusagen schnell in ein Gespräch kommen können oder dass jeder weiß ungefähr, worum es geht. Wenn ich jetzt tiefer reingehe, stimmt das alles für mich auch überhaupt nicht. So,
ja.
Also ja, klar, ich gebe dir auf jeden Fall
Ja, vielleicht könnte man sagen, ich bin so mehr in meiner Stierenergie oder meiner Löwenenergie.
Also privat
und
rede ich auch nicht so,
ne? Sonst bin ich in meiner Blümchenenergie oder so. Oder in meiner Vanilleenergie.
Ja.
Oder ich weiß nicht,
ja,
wie man
so. Ja, es ist halt
so.
Schon was jeder sofort versteht, weil wenn ich jetzt Yin und Yang benutze, dann wissen halt die meisten Menschen
ja, was
nicht.
Was ist jetzt Yin und
genau,
was ist
und
jetzt
generell
Yang?
Überhaupt, wovon redest du so? Aber es stimmt schon, es wäre gut, wenn man, ich finde auch, es wäre gut, wenn man das entkoppeln könnte von weiblich, männlich, weil dann eben genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass vielleicht auch, ne, zum Beispiel du, Marius, es klingt jetzt so, als könntest du voll gut mittlerweile vielleicht auch so sagen, ja, ich habe irgendwie diese weibliche, in Anführungszeichen, und männliche Energie. Und es gibt ja aber total viele Männer zum Beispiel, die dann eher denken, sie müssten halt die ganze Zeit diese Stierenergie, ne, irgendwie so haben und die dann total diese anderen Anteile irgendwie runterdrücken oder sowas, weil sie halt weibliche Energie genannt werden und die dann denken, naja, ich bin doch aber ein Mann. Oder bei Frauen ja genauso, ne, dass ich irgendwie denke, es wird jetzt männliche Energie genannt, deswegen ist es das, was ich scheinbar nicht so viel haben darf oder so. Das wäre halt einfach cooler, wenn es eher einen anderen Namen hätte, dass ich gar nicht, dass noch gar nicht das voraussagt, nur weil ich eine Frau bin, muss ich jetzt so und so viel von dieser Energie haben oder so.
Ja, also mir fällt halt nicht so einfach, dass.
Mir fällt jetzt auf, wenn ihr da so darüber redet, ist es einer der Gründe, warum ich mich auch ein bisschen distanziere von diesem klassischen Tantra-Weg, wo alles so kategorisiert wird. Mhm. Ich sag ja, ich habe ja gleich am Anfang gesagt, ich bin jetzt nicht so der sich so an die Rituale hält.
Mhm.
Und ich rede auch anders, wie gesagt, wenn ich jetzt zu Hause Sex in irgendeine Sexsituation reingehe, dann sage ich auch eher konkret, was los ist oder was ich brauche oder möchte.
Ich will gerade 10 Schwänze lutschen, wie du es gerade gesagt
genau,
hast.
Ja,
10 Schwänze.
Ich habe 10 sind noch nicht genug, hol mir noch 10 mehr. Oder Hose runter.
Ich stelle mir gerade so umschnell den Luft vor, wenn du so 10
Das ist ja geil, den man so, wo man so ganz viele so ausfahren kann. So.
Ja. Nicht nur doppelt, ja, sondern also viel mehr.
Genau, also da bin ich auch einfach konkreter. Also ich bin da, glaube ich, auch einfach so ein bisschen bodenständiger und habe nicht so Lust, immer in irgendwelchen Konzepten rumzuschweben oder mich zu tief reinzubegeben, weil es oft nicht für mich 100% stimmt. Und deswegen bleibe ich einfach bei, ich habe Lust, dass du jetzt deine Hose runterziehst und ich will da rein. Oder ich habe jetzt heute Lust, hey, kannst du dir den Dildo umschnallen? Ich brauch das heute. Also ich bin dann einfach nur beschreibend oder einfach recht simpel. Worum geht es mir gerade, statt immer in irgendwelchen Konzepten zu verschwinden? Das ist einfach generell dieses Ungeerdete, was mich einfach in der Szene oft stört, ja. Aber zum Beschreiben ist es halt hilfreich, um schnell einen Sachverhalt einfach mal so ein bisschen anzudeuten.
Ja. Wer sind denn so deine Gäste? Also was sind es so für Menschen, die du so triffst? Sind da auch welche dabei, die einfach wirklich nur so hier vögeln wollen? Ich weiß gar nicht, habe ich doch deinen Jingle. Nee.
Du hast doch diesen einfach ficken, oder?
Hier.
Versaut zu euch.
Die einfach nur so Sex haben wollen und so. Oder sind das viele Leute, die so sagen, ich möchte irgendwie so ein Tantra-Erlebnis haben?
Also da kann ich recht ehrlich sein. Ich habe nicht so viele Leute, die mir die Tür einrennen. Ich habe als Mann jetzt so das Erlebnis, dass es wirklich schwierig ist, Kunden zu kriegen. Viele Gründe. Also Frauen habe ich so das Gefühl, die suchen einfach nicht so viel danach oder das ist nicht so akzeptiert. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die können das jederzeit haben und wissen gar nicht, dass sie vielleicht was anderes wollen oder brauchen und das dann auch noch Geld kostet. Das ist dann schon schwierig. Und Männer untereinander, die schwule Szene ist so, die machen das alle umsonst. Also warum sollte ich dafür bezahlen? Ich kriege ganz oft Kommentare, hey, bist du bescheuert? Das kriege ich hier bei den anderen umsonst und werde halt irgendwie...
Das ist ja auch gemein, sowas.
Ja, das ist auch gemein. Da muss ich mich tatsächlich auch immer so ein bisschen, muss ich einmal durchatmen und sagen, hat er recht? Aber das, was ich anbiete, ist halt was anderes. Und wenn du das gar nicht erst siehst oder sehen möchtest, na dann viel Spaß dabei. Also den lasse ich genauso in seinem Film drin, wie alle anderen. Und wer dann kommt, sind tatsächlich mehr Männer als Frauen. Und Männer, die eher so sagen, hey, das möchte ich mal probieren, das kenne ich ja gar nicht. Und die haben dann meistens so ein, wow, was war das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Ich kenne das gar nicht, dass da so Nähe dabei ist. Dass da so irgendwie so eine liebevolle Zuwendung ist, dass ich da fast schon psychedelische Reisen erleben kann, dass ich da was völlig Neues fühle. So Leute, die vielleicht noch nie eine Prostata-Massage hatten, die so wirklich intensiv wird. Das kann ja wirklich schon ein bisschen psychedelisch werden. Und ich hatte vor allem eher so spirituelle Menschen, die einfach schon ein bisschen wissen, dass sie an ihrem Körper arbeiten können und wollen. Die dann eher so Richtung Tantra-Massage und Körperarbeit-Mix gehen. Ich hatte aber auch schon Menschen, die einfach noch nie Sex hatten und auch eine behinderte Menschen, die keine Erfahrung haben und die auch nicht machen können, weil es einfach nicht so leicht ist für die. Und viele Menschen lehne ich ab, die tatsächlich einfach nur so eine Quickie-Bumsblas-Fick-Dates irgendwie arrangieren wollen oder einfach nur mit mir schreiben wollen, weiß ich nicht. Das habe ich auch manchmal das Gefühl. Die lehne ich dann eher ab oder sende sie dann gleich weiter. Guck mal, hier sind 100 andere, die das genau das machen, was du gerade wünschst. Da bin ich nicht so zu haben dafür. Zumindest nicht am Anfang. Ich würde es nicht ausschließen.
Vielleicht ändert sich es ja durch den Podcast ein bisschen. Aber man findet dich auch auf, also du hast eine Website und du bist auf Kauf mich auch unterwegs. Ne? Das ist wahrscheinlich die Plattform, über die dann viele Leute dich auch finden.
Ja, ich bin auf mehreren Seiten. Also ich bin erstmal nur auf Englisch unterwegs, weil ich mir immer vorstelle, die meisten haben irgendwie ein Übersetzungsprogramm und das ist irgendwie eine gute Basis, weil dann mehr Leute sich angesprochen fühlen. Ich habe eine nur für Escort. Da bin ich halt so ein bisschen reduziert auf das, worum es da geht und auch eine Healing-Seite, die man auch erreichen kann, wo ein bisschen mehr steht über mich und was ich tue. Dann bin ich bei Kauf mich. Ich bin bei Romeo. Das ist eine eher schwulen und queer eigentlich Dating-Seite, aber da gibt es auch den Hanks-Bereich. Das ist dann für die professionellen Anbieter, sage ich mal. Und bei Trist bin ich, glaube ich, auch. Das ist auch eine neue Independent-Escort-Seite. Die ist recht hübsch, aber da ist auch ein bisschen weniger los als, glaube ich, auf den klassischen Plattformen.
Ja. Ich habe gerade so gedacht, dass ich dich gestern gebraucht hätte, weil ich, also das ist nämlich so der Punkt, glaube ich, als Frau, dass man sich das oft nicht so, also dass man eigentlich auch mal Escorts buchen könnte als Frau. Und ich denke mir das selber immer so, genauso wie ich mir viel zu selten eine Massage gönne oder so, denke ich mir, Mann, ich hätte das jetzt auch mal wieder machen können, weil manchmal gibt es so Tage, wo man so denkt, boah, jetzt so einfach so am ganzen Körper so massiert werden und dann so richtig schön, so richtig verwöhnt werden, einfach nur so ein bisschen, so dass jemand so auf einem drauf liegt, dass man so dieses langsame, verwöhnt werden Sexding kriegt und das dann mit einer professionellen Person, wo man dann vorher sagen kann, hey, ich wünsche mir jetzt genau dies und das.
Ohne
und dann hat man
auch, ne?
Dabei, so. Ja, da hat man dabei dann nicht das Gefühl, man muss selber jetzt irgendwas geben. Und das finde ich eigentlich das Reizvolle am Escort. Und das wäre ja eigentlich, das hat mir auch damals so gut gefallen, als ich eben damals den Escort gebucht habe. Und ich dachte jetzt auch wieder, Mann, das hätte ich auch mal wieder machen können in letzter Zeit, weil es einfach so ein anderes und gutes Gefühl ist, einfach mal sowas für sich zu tun und mal so verwöhnt zu werden sexuell und einfach auch mal so guten Sex zu haben, wo man sich dann nicht danach denkt, oh Mann, ich habe nichts gemacht oder so.
Ja, also das habe ich das Gefühl, das war früher ein bisschen anders. Ich habe da so ein paar Erfahrungsberichte auch von älteren Menschen, die früher Escorting gemacht haben und die was dazu am besten passt, ist, der eine hatte tatsächlich jeden Tag, wurde er abends angerufen von einer Prostituierten, die gesagt hat, so, jetzt geht's um mich am Ende des Tages. Ne? Und dann ist er jeden Abend, musste er dastehen und dann ging's um sie. Und ich glaube, das ist aber bei vielen Frauen eigentlich eine Notwendigkeit, weil das irgendwie so impliziert ist, dass das irgendwie, du musst funktionieren und du musst irgendwie, naja, dem Mann das überlassen und da ist irgendwie oft echt viele Kommunikationsprobleme, vielleicht kennen sich Menschen auch nicht und oft bleibt was auf der Strecke und vor allem Sexarbeitende sind immer, glaube ich, oder sehr oft in dem Film, ich muss immer leisten, ich muss mich immer um die kümmern, da bleibt irgendwann dann echt das eigene irgendwie auf der Strecke. Und auch genau, das habe ich auch, glaube ich, mal angesprochen in so einem kleinen kurzen Vorgespräch, da habe ich auch irgendwie oft gedacht, da ist der meiste Bedarf, weil ich glaube, dass, ich stelle mir vor, ich weiß es nicht, dass Sexarbeitende, vor allem wenn sie das Geld brauchen, oft ihre Grenzen überschreiten für Kunden, weil sie, na, eigentlich würde ich nicht, aber vielleicht brauche ich das Geld oder einfach nur, weil das im Eifer des Gefechts vielleicht entsteht, oh, jetzt habe ich doch wieder eine Grenze überschritten bei mir, ich habe was zugelassen, was ich gar nicht unbedingt wollte, einfach nur durch die pure Masse an Begegnungen. Ist es ein bisschen more likely, dass das passiert. Und da ist dann oft auch mal irgendwie einhalten und nachschauen, ob noch alles in Ordnung ist, voll eine gute Idee.
Ja, ich glaube, das kann nie schaden. Und tragischerweise muss ich sagen, also was ich so bei Frauenretreats höre und sowas, die ich gebe, ist das leider nichts, was SexarbeiterInnen inhärent ist, sondern ich glaube, dass das so vielen, also oder nicht ich glaube, sondern ich weiß, weil es mir erzählt wird, dass so viele Frauen das täglich in ihrer privaten Beziehung machen. Und genau, insofern glaube ich, finde ich das super, weil ich glaube, genau klar, bei uns kann das irgendwie auch passieren, dass wir, ja, weiß nicht, ob es Grenzen überschreiten, aber allein so wie du gesagt hast, halt eher als Dienstleistung natürlich für die andere Person was machen und dann vielleicht irgendwann die Balance nicht mehr stimmt, dass für uns auch einfach nur sich gekümmert wird.
Was nichts mit Grenzen überschreiten zu tun hat. Ich würde sagen, dass ich zum Beispiel meine Grenzen jetzt viel besser kenne, wo ich Sexarbeit mache. Und viel früher bin ich viel öfter über meine Grenzen gegangen, als ich noch nicht Sexarbeit gemacht habe, als jetzt. Und das würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ich weiß nicht, ob man es auf alle übertragen kann, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie was annehmen, was ich nicht weiß. Deswegen.
Aber auf jeden Fall glaube ich, dass der Markt quasi, da bist du
der
auch bei allen Frauen, egal ob Sexarbeiterin oder nicht, haben wir, glaube ich, damit zu tun.
Lenia, du wolltest eine Rubrik reinhauen.
Ja,
du
warst schon
ganz unruhig.
Okay, ich würde sagen, zum Abschluss machen wir mal noch eine kleine Rubrik. Die haben wir lange nicht mehr gemacht. Früher mochte ich die immer total gerne. Und zwar...
Fick dich!
Würde ich gerne wissen, wie masturbierst du eigentlich? Ich glaube, bisher haben wir das eigentlich nur Frauen gefragt. Und es ist irgendwie auch immer sowas, dass, glaube ich, Männer auch selten darüber reden, wie sie masturbieren, auch gerade so miteinander. Ja, wie läuft es bei dir so ab? Einfach mal so, lass uns mal so ein bisschen reinschauen in dein privates Schlafzimmer oder wo auch immer.
Also es kann auch sehr gut sehr schnell ausarten, weil es da viele Arten gibt, ne? Oder früher und jetzt, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Was ist da dein Instinkt? Alles?
Das ist immer so, ne, wenn man so Tantra-Leute fragt, wie masturbierst du, dann weiß man, jetzt kommt so eine 2-Stunden-Antwort. Weil so bei anderen ist man so, ja, Porno, dann mache ich halt so. Ja, vielleicht so, du kannst ja einmal kurz erzählen, früher und einmal kurz heute oder so.
Ja, also genau, früher war das so, Porno an und los. Also das ist alles, was ich jetzt vielleicht auch noch nicht erwähnt habe, das ist ja auch so ein bisschen Teil von meinem Weg, dass ich da früher einfach viel Scham dabei hatte. Deswegen war das tatsächlich heimlich Porno, schnell, wie so ein Ninja masturbieren. am besten noch, ohne die Türen abschließen zu müssen, dass ich so schnell bin. Das war also früher der Fall.
Und kein Geräusch dabei machen oder
kein Geräusch,
nicht atmen.
Kein Stöhnen, kein Atmen, genau. Richtig, richtig erkannt. Und ich würde sagen, was das Wichtige war, war ja das Fühlen überhaupt wieder zu lernen. Das heißt, das Ganze ist sehr viel langsam geworden. Also natürlich gibt es das heute auch noch. Irgendwie, ich habe jetzt einfach gerade Druck, der einfach weg muss. Dann gibt es Porno und dann gibt es ganz normal runterholen. Einfach, ja, ohne irgendeine Magie dabei. Was ich aber viel öfter mache, ist tatsächlich wirklich ins Spüren kommen und ohne Absicht zu berühren. Also mein alles langsam zu berühren, Öl zu benutzen vielleicht, statt nur ein bisschen Spucke. Also wirklich die Berührung an mir selbst zu genießen. Vielleicht auch gar nicht auf den Orgasmus hinzuarbeiten, sondern irgendwann aufzuhören und einfach dieses angeregte Gefühl zu genießen. Seitdem ich auch irgendwie Richtung Bisexualität gekommen bin, habe ich dann auch noch, weiß ich nicht, ungelogen manchmal 2, 3, 4 Stunden Sessions mit meinen Spielsachen. Oder wie wir ihn nennen zu Hause, Fiktor. Das ist eine Sexmaschine.
Was? Was?
Luisa,
eine Sexmaschine?
Dein Einsatz. Du kannst endlich mal diesen Single benutzen. Und der
wieso
macht Sinn.
Wieso hast du?
Eine goldene Fickmaschine.
Das ist Luisas Lieblings-Jingle.
Warum ich eine habe? Weil ich die, ich glaube, das war mein erstes Porno-Ding, was ich gesehen habe, so eine Sexmaschine. Ich weiß nicht warum, war völliger Zufall. Aber was eigentlich der Grund ist, ist, weil es war ja ein langer Weg für mich, das überhaupt erstmal zu akzeptieren. Und ich habe ja auch ein bisschen Vertrauensissues mit Männern. Auch wieder, haben wir nicht drüber geredet, aber einfach mal nebenbei erwähnen. Und dann war für mich natürlich die völlig logische Erklärung, ja, wenn ich jetzt gefickt werden will, dann brauche ich eine Fickmaschine, weil ich vertraue ja gerade keinen Männern. Deswegen habe ich mir dann so eine besorgt.
Da bist du auch nicht der Einzige übrigens. Habe ich tatsächlich schon ein paar Leute kennengelernt, mit denen das so ist. Mit denen nicht mehr vertrauen, dass die den Schluss gezogen haben, eine Fickmaschine sich anzuschaffen. Das habe ich noch nicht gehört. Aber was ist das für eine Fickmaschine? Ist das so eine, wo man sich so draufsetzt, so von unten? Oder ist das so eine von der Seite?
Nö, die kannst du hoch und runter justieren. Und das ist so ein wie so eine Dampflok, die dann den Stab...
So eine habe ich nämlich schon mal gehabt, weil dieses, wo man so drauf sitzt, wo das so von unten hochkommt, das ist nicht so cool wie das, was man so irgendwo hinstellt.
Okay.
Und dann so...
Genau, das kannst du dir auch schön einstellen. Du kannst dich da Doggy hinsetzen, du kannst dich aufs Bett justieren, auf dem Rücken oder alle möglichen Stellungen.
Warum hast du sowas und ich habe sowas nicht? Wie viel hat es gekostet?
Also ich würde sagen, mindestens 500 Euro, wenn du eine hast, die haben möchtest, die nicht sofort kaputt geht und überhaupt.
Wenn man auch mal raufsquirten könnte.
Dann kannst du dir entscheiden, Thermomix oder Fickmaschine.
Genau, aber ich glaube, also bis zu 1000.
Kann es der Thermomix nicht? Der hat doch auch so ein
Thermomix kann doch alles.
Ja,
wieso kann er das nicht?
Kann alles, habe ich auch gehört, ja. Genau, also da ist das so ungefähr die Spanne. Also ich habe solche Sessions und dann bin ich da wieder raus und dann bin ich wieder auch eine Weile lang vielleicht auch mal voll asexuell und masturbiere gar nicht. Das gibt's auch oft. Oder ich bin einfach voll ausgelastet mit Sex. Also ich habe manchmal Wochen, Monate lang keine Masturbation.
Ah, das finde ich. Also ich will noch eine Sache zu der Fickmaschine fragen. Und zwar, also ist es dann so, dass du dich dann quasi von der Fickmaschine ficken lässt und gleichzeitig auch deinen Penis irgendwie stimulierst? Oder machst du dann nur die eine Sache oder...
Kommt dann wieder auf die Stimmung an. Also wenn ich in so einer Stimmung bin, wo wir jetzt vorhin, na, ich weiß jetzt nicht, was das der Ausgang von der Unterhaltung früher war, aber wenn ich mich weiblich oder ich möchte penetriert werden fühle, dann möchte ich auch nur das. Dann möchte ich nicht die Ablenkung von meinem Penis haben, weil es eine andere Stimulation ist, ein anderes Gefühl und eine andere Erfüllung und eine andere Genugtuung. Natürlich kann es dann vorkommen, dass ich am Schluss so durchdrehe, dass ich da jetzt auch mir noch dabei einen runterhole und einfach nur meinen Mega-Orgasmus haben will. Ja.
Mhm. Aber kommst du dann zweimal? Also kommst du dann so Prostata und Samungsmäßig zweimal? Ich verstehe das nicht so richtig, wie es bei Männern so funktioniert. Oder kommst du dann einmal so gewaltig, wenn du beides gleichzeitig machst?
Dann frage ich dich mal, hattest du schon längere Analsex-Erlebnisse?
Ja, aber ich masturbiere dabei halt. Also wenn ich Analsex habe, dann in der Regel nutze ich noch einen Vibrator für meine Klitoris. Hm. Und dann kriege ich auch so einen richtig tollen Orgasmus. Aber ich habe ja keine Prostata im Hintern.
Also ich kenne jetzt nicht so viele Storys, aber Analorgasmen sind viel und lang und ganz anders. Also ich habe dann 10, 20, 30, die aber nicht zu einer Ejakulation führen, sondern das ist ich würde sagen, der ganze Analbereich ist empfänglich und kann auch kontrahieren, kann Signale aussenden und kann sehr lustvoll sein. Also da geht es nicht um Abspritzen, sondern da geht es um anale Stimulation. Und der Anus kann ein orgasmisches Gefühl haben, der Darm kann orgasmisch sich verhalten, die Blase kann einen Orgasmus haben, was dann natürlich dazu führt, dass alles vollgespritzt wird, weil die Kontrolle dann verloren geht. Und die Prostata kann auch einen Orgasmus haben und nicht nur einen, sondern auch manchmal 10, 20, 30 Stück, die dann
trocken. Also das habe ich tatsächlich sogar schon mal erlebt, dass so jemand den ich so mit so einem Strap-on gevögelt habe, dass der so krasse und multiple Orgasmen hat. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass der ganze Körper so vibriert hat dabei.
Ja.
Aber also du...
Genau, dann zittere ich auch am ganzen Leib. Das kann auch passieren. Und ich weiß aber, ich habe da jetzt, wie gesagt, nicht so viele Perspektiven, ob das jetzt männlich spezifisch ist, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied, ist ob Prostata oder nicht. Also der Prostata-Orgasmus ist auch eine der vielen Möglichkeiten.
Mhm. Aber und ist es dann so, also grundsätzlich, dass man das eher gar nicht so toll findet, wenn man an der Prostata stimuliert wird, dass man gleichzeitig noch am Penis stimuliert wird?
Also da gibt es jetzt verschiedene Ansichten. Also es gibt so eine Bewegung, sage ich mal, die sagt, hey, hör auf, dich zu berühren, sonst wirst du niemals dein Gehirn neu verdrahten, deine Prostatalust wirklich wahrzunehmen, weil die ist sehr, sehr, sehr viel intensiver, lustvoller als ein Ejakulationsorgasmus, der einfach 2, 3 Sekunden anhält und dann ist vorbei. Und dann bin ich müde und dann habe ich auch keine Lust mehr auf Sex. Und ein Prostatalust, die kann stundenlang andauern und ich bin, weiß ich nicht, wo ich dann bin und wie lange das dauert, bis ich wiederkomme von so einer Reise, ja. Also das ist, ich würde es eher sagen, das ist ein Ratschlag, das mal nicht zu tun und sich nur auf die neuen Stimulationen einzulassen und wie bei der Körperarbeit das neu kennenzulernen, weil das ist bei vielen wahrscheinlich noch nie benutzt oder in Erwägung gezogen worden. Das muss tatsächlich gelernt werden. Die Gehirnverbindungen müssen vielleicht sogar neu gelegt werden. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie es funktioniert. Mhm.
Ach ja, okay. Ich bin froh, dass ich die Frage noch gestellt habe. Wir haben jetzt, glaube ich, unseren ersten privaten Fickmaschinenbesitzer getroffen. Das ist irgendwie so ein besonderer Podcast-Moment.
Ein Mensch mit Penis.
Ja,
Wahnsinn.
Vielen, vielen Dank, Marius, auch für die Zeit und das sau interessante Gespräch. Das war irgendwie, hat mich jetzt so ein bisschen runtergeholt. Also so, ich war davor so ein bisschen gestresst irgendwie und jetzt bin ich irgendwie so, jetzt fühle ich mich irgendwie gut.
Schön.
Ja, genau. Wir haben natürlich von dir alles unten verlinkt. Also wer Interesse hat, kann sich da mal umschauen.
Ja, gönnt euch doch mal.
Genau, und sich gönnen. Und dir schreiben, was war geile Mundfotze, wie viel? Dann wisst ihr schon mal, dass ihr bei Marius durchkommt.
oder nicht durchkommt.
Ja, genau.
In dem speziellen Fall kann ich jetzt wirklich dann sagen, das sind jetzt Insider, da würde ich vielleicht sogar reagieren. Aber
das wäre dann ein Code für
aber ich mag es wirklich ausführliche, ich mag es ausführliche Anfragen und wirklich auch so ein bisschen Offenheit zu zeigen, worum es geht.
Ja, finde ich auch. Gut, ihr Süßen, dann abonniert doch mal diesen Podcast und klickt da auf diese Glocke bei Spotify, auf die man raufklicken kann. Und schaltet nächste Woche
mal das Merch an. Es gibt ja Merch-Theorie. Also wir machen nur nie Werbung dafür, aber es gibt Merch an diesem Podcast.
Genau, schaut euch mal alle Links unten an. Die sind irgendwie alle ganz sinnvoll.
Ja.
Genau.
Okay, das war schön. Ja. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag. Wir hören, also sehen, nicht hören.
Genau, bis dann und danke bis Marius dann. Nochmal.
Ja.
Gerne. Danke.
Tschüss.
Tschüssi.
Geliebte auf Zeit.